Antonia, wir haben die Kamera noch an. Das ändern wir jetzt. Das ist ungewohnt, oder?
Ja, du machst da immer so ein riesen Ding draus. Ist doch schön, dich mal zu sehen mit deinem,
ja, dann lassen wir,
mit deiner
dann
Friese.
Ja, dann lassen wir sie eben an. Nee, ich bin da ganz offen. Ich bin da ganz offen. Ja, ich habe eine Morgenfrisur, nenne ich das. Ich dachte, wir sind ja unter uns. Das ist ja das Schöne am Podcast und am Radio. Dass
du
man,
siehst super aus, Philipp.
Danke, danke gleichfalls, dass man nicht, ja, vor die Kamera muss. Aber jetzt hast du mich gesehen. Aber ja, ist doch schön.
You look like a beauty. Und außerdem möchte ich sagen, wenn man so schaut, die ganzen Podcasts, die sehen sich auch meistens. Vielleicht ist das auch ein anderer Vibe, den wir mal ausprobieren müssen, dass wir uns sehen, weißt du?
Gut, dann lassen wir die Kamera mal an, lassen wir uns auf das Abenteuer ein. Und ich kann ja auch so ein bisschen an dir vorbeigucken ab und an.
Wenn wie du es gerade machst, das ist so geil.
Wenn ich zu nervös werde.
Wie süß,
dann,
ja.
Dann lass
ja,
ich das. Oder man kann ja auch, vielleicht einfach was anderes auf seinem Bildschirm angucken. Zum Beispiel eine Ringeltaube. Also, ja, wir lassen uns mal an. So, was gibt's denn Neues in Köln? Wie sieht's denn aus? Wie ist denn, oder wie war der Sommer?
Also der Sommer war sehr schön. Ich hatte tolle Ferien mit meiner Tochter, mit meinem Freund. Ich kürze das ein wenig ab, weil wir haben uns ja dazwischen schon einmal gesehen, eine Folge in Berlin aufgezeichnet vor Publikum.
Richtig.
Das war sehr schön. Ich habe ja auch
toll.
Einen Tag mit dir verbracht. Da habe ich mich sehr wohl wieder gefühlt bei euch. Es ist so wunderschön. Und jetzt bin ich wieder in Köln und es ist herbstlich.
Ja.
Sehr wechselhaft das Wetter und es ist dann doch immer wieder überraschend, wie man im Sommer denkt, oh Gott, es darf nicht Herbst werden und dann kommt der Herbst und dann denkt man, ach, ist eigentlich irgendwie auch ganz schön.
Krass, ne?
Ja, finde ich schon und ich muss sagen, dass in der letzten Woche oder in der letzten Woche höre ich vermehrt die Vögelchen wieder mehr. Und der August ist ja für mich ein absolutes Loch und ich habe wirklich diesen August sehr wenig, wirklich, also eigentlich echt wenig Vögel gehört. Wir haben ja in Köln auch keine Spatzen hier, wo ich wohne. Das heißt, es sind dann auch keine Vögelchen, die hier so rumflattern und mal ein bisschen chirpen. Und jetzt so seit einer Woche höre ich das Rotkehlchen mehr. Ich habe jetzt heute Morgen Baumläufer gehört und das macht mich natürlich total glücklich und habe hier auch eine Beobachtung, die erzähle ich aber gleich, weil es sich um Ringeltäubchen handelt.
Ah ja, toll.
Und genau, und ja, es ist herbstlich, aber alles gut und ich bin immer am Schauen, was ich jetzt so sehen kann, was ich jetzt so hören kann und freue mich auf die herbstliche Vögelchenzeit. Und du?
Super. Ja, bevor ich weiter aushole, möchte ich genau das bestätigen, was du gerade gesagt hast. Gartenbaumläufer, Kleiber, alle wieder am Tirillieren seit ungefähr einer Woche. Fällt mir das so richtig auf. Also
interessant.
Richtig.
Bei dir auch?
Bei mir auch. Rotkehlchen, ich bin ja hier nicht so im Rotkehlchenland. Ich höre hier jetzt aber die ersten Rotkehlchen, die so warnen, also die Warnrufe, weil wir ja im Herbst und Winter hier immer einen Zuzug haben von Rotkehlchen. Das heißt, im Frühjahr sind wir hier, gibt es nicht so viele Rotkehlchen bei uns, aber Richtung Herbst kommen welche dazu. Und das ist natürlich super schön, da freue ich mich schon drauf. Habe ich jetzt noch nicht so wahrgenommen, das steht aber kurz bevor. Und ansonsten, genau, ich höre jeden Tag Gartenbaumläufer und habe ich natürlich ewig nicht gehört, also gefühlt seit Mai. Also, und das ist immer das Tolle, wenn man dann, also wenn man etwas wieder hört und dieser Vogel einem auf einmal sofort wieder irgendwie präsent ist und man weiß, ah, wie schön, der ist ja auch noch da und man hat aber vorher wochenlang nicht an ihn gedacht, also gar nicht böse gemeint dem Vogel gegenüber, merkt er ja auch gar nicht, der muss jetzt nicht beleidigt sein, aber man vergisst dann, also manche Arten. Und dann auf einmal sind sie wieder da und dieser Ruf oder dieser Gesang geht direkt ins Herz, bei mir jedenfalls, bei dir natürlich auch, gehe ich mal von aus.
Ja.
Und dann gibt es direkt so ein warm, wohliges Gefühl und das, ich glaube, das ist das, was du auch eben meintest, macht dann wiederum den Herbst oder den September in diesem Fall auch wieder so erträglich. Der Sommer ist vergangen und auf einmal hat man so ganz andere Geräusche, ein anderes Gefühl. Ich finde auch dieses morgens jetzt rausgehen, die Luft ist kalt, es riecht auf einmal auch nach Herbst.
Ja.
Und das ist so schön. Und wenn ich im August sitze, will ich immer den Sommer festhalten und will gar nicht, dass es soweit kommt. Und genau wie du gerade gesagt hast, wenn es dann soweit ist, dann ist es eigentlich ganz schön. Und das muss ich, hätte ich dieses Jahr nicht gedacht, weil es ging alles so schnell. Ich dachte, wo ist die Zeit geblieben, wo ist der Sommer hin? Das geht alles auch immer schneller, je älter man wird, das hat meine Oma schon gesagt. Und jetzt bin ich selber gefühlt so, dass ich irgendwie denke, boah, wo bleibt denn die ganze Zeit? Und dann ist das echt so versöhnlich, wenn man auf einmal dann diese Geräusche wahrnimmt, dieses Gefühl wahrnimmt. Und wenn man das kann, das ist ja auch das, was wir immer versuchen zu vermitteln, dass man natürlich auch das wahrnehmen können muss und nicht einfach nur gestresst rausrennen zum Auto, gestresst irgendwo hinfahren und dann kriegt man das nicht mit. Wenn man sich darauf einlässt, dann kann man dem Ganzen ganz schön viel abgewinnen, finde ich.
Absolut. Und ich habe auch echt, muss wirklich sagen, dass der August für mich jetzt, also ich mache das ja jetzt bewusst seit schon längerer Zeit, und der August ist für mich wirklich ein schmerzhafter Monat in diesem Sinne, weil ich wirklich die Vögel vermisse. Also ich höre fast nichts und es ist, gibt mir ein ungutes Gefühl. Wir haben ja oft drüber geredet. Das ist ja auch ein Zeichen für die Menschen, die Vögel lieben und die gerne sich mit Vögeln umgeben, von Sicherheit und von, ich sag mal, das kenne ich, das gibt mir so eine Sicherheit und das fehlt mir wirklich. Und da bin ich dann jetzt gerade sehr, sehr glücklich drüber. Und obwohl es früher dunkel wird, was ich ja immer richtig schissel finde.
Frag uns mal hier im Osten, frag uns mal.
Das finde ich richtig schissel. Da muss ich sagen, das finde ich nicht so geil. Aber gut, da gewöhnt man sich dann auch dran irgendwie.
Ja.
Aber und ich muss mal ganz kurz, bevor wir weitermachen, hier eine Tür zu machen, weil, oder die Wäsche ausmachen, weil das ist zu laut. Und dann fangen wir bitte mit den Täubchen an. Eine Sekunde.
Ja. Ich musste nur sehr lachen und überbrücke den Moment kurz, dass wir absolute Vollprofis sind, dass wir hier bei einer Podcast-Aufzeichnung erstmal schön eine Maschine anstellen. Ja. Also da muss ich sagen, wirklich.
Wer uns kennt, der weiß, so ist es. Ach komm.
Ich muss mal kurz das Radio aus.
Warte mal, ich mache mal kurz meine Ohrhörer an. Ich habe nur gesehen, was du gesagt hast.
Nee. Ja. Das finde ich gut. Aber apropos, ganz kurzer Morgenreport noch hier. Ich höre ja jeden Morgen die Kraniche. Und das ist natürlich wiederum auch etwas, was man... im August denke ich immer so, ihr habt eigentlich keinen Bock. Bleibt doch noch ein bisschen weg und seid doch nicht so laut. Hier sind doch noch die Schwalben. Und also ganz ehrlich...
Unverschämt,
So, und die Schwalben sind jetzt weg. Und es ist eben traurig, inzwischen bin ich da aber auch drüber hinweg. Ich kenne das Gefühl, es ist einfach krass, dass auf einmal es still ist. Das ist furchtbar, aber gleichzeitig, es ist jedes Jahr auch versöhnlich, dass dann andere Dinge passieren, so wie eben der Gartenbaumläufer, der Kleiber oder auch die Kraniche. Und jetzt kommt's, Achtung, Überleitung, die Ringeltaube ist plötzlich auch wieder erwacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe heute Morgen durchs geschlossene Fenster gehört, wie jemand sagte. Und dann dachte ich mir, wie schön ist das Leben, dass du kleine Ringli jetzt hier auch wieder am Start bist. Es ist leider das Allersüßeste.
Ist das all, und ich muss leider was ausdrücken. Können wir nicht bitte mal so einen Wettbewerb machen, wer die Ringeltaube am besten nachmacht? Weil das machen wir ja schon professionell seit 5 Jahren. Ich finde, du machst es sehr gut. Ich mach's aber auch gut.
Ja, mach mal.
Ich mach mal. Warte, ich muss aber gerade lachen, warte.
Und ich muss jetzt an dir vorbeigucken, sonst.
Ja, genau.
Ich gucke in die Ferne.
Nee, es war zu hoch, warte.
Doch, das war, doch, manchmal sind... Also.
Weil manchmal kriegen sie so einen kleinen Ausraster dazwischen und dann überschlägt sich dieses, also ganz kurzes und dann,
Das stimmt, als wären sie aus irgendeinem Grund mittendrin nochmal so ganz aufgeregt oder als würden sie denken, oh, das läuft gerade richtig gut. Den habe ich gut getroffen, den mache ich nochmal.
Nein, und jetzt, und auch um nochmal so aufzufallen, das ist jetzt ein wichtiger. Also. Nee, aber am allerbesten haben wir uns ja schon mal drauf geeinigt, ist das letzte.
Ja.
Das ist.
Und
Super gut.
Und das ist manchmal, interessanterweise ist es nicht dabei. Also das ist nicht immer dabei. Und da gibt es mit
Sicherheit. Aber ich glaube, dann werden die unterbrochen. Ich glaube wirklich, es ist ja, also das ist ja vielleicht wichtig, das ist ja sowas wie ein, wie sagt man das, ein Markierungsruf, ja? Also ein Ruf, um zu zeigen, das ist hier mein Gelände, oder?
Revier, Revier, ja, klar.
Genau, ein Revierbesuch. Ja. Und ich glaube manchmal, dass sie vielleicht dann unterbrochen werden durch irgendwas.
Ja.
Wenn das fehlt, dann hört man nur, und dann ist auf einmal wieder weg. Vielleicht müssen sie dann irgendwo hinfliegen.
Ich hatte heute Morgen auch eine, die wirklich immer nur den Anfang gemacht hat. Ich wollte wieder aufnehmen, weil ich mich so gefreut habe. Und die hat wirklich immer nur, und dann war vorbei.
Wirklich?
Ja, ja.
Vielleicht war es ein Jungvogel von diesem Jahr, der noch am Üben war.
Das kann sein, oder es ist normal. Ich weiß es nicht. Müsste man mal nachlesen. Ich kann mir vorstellen, dass, also die Ringeltaube ist bestimmt eine der am besten erforschten Vogelarten bei uns. Da gibt es bestimmt wirklich Abhandlungen über den Gesang. Was ich herausgefunden habe, und zwar nicht aus dem Internet, sondern aus einem alten Vogelbuch aus den 50er Jahren, dass das angeboren ist. Da steht drin, der Gesang ist bei Ringeltauben angeboren. Finde ich sehr interessant, weil es ja bei anderen Vögeln erforscht wurde, bei Singvögeln vor allem, dass sie lernen.
Ja.
Und das ist doch super spannend, oder? Also, dass das angeboren ist. Ja. Und dann kann es natürlich trotzdem sein, dass es, dass sie üben müssen oder so. Aber dass es erstmal angeboren ist, finde ich interessant.
Ja, das stimmt. Aber das würde auch erklären, warum es wirklich überall, wo man hingeht, dann doch sehr, sehr ähnlich ist und sehr gleich. Also manchmal in einer anderen Tonlage, aber die Ringeltaube ist ja weit verbreitet und wenn man sie hört, hört sie sich wirklich auch immer gleich an. Das könnte ja zum Beispiel ein Grund dafür sein.
Ja.
Übrigens, also jetzt, was ich aus dem Internet habe, gebe ich so. Aber dass man dieses Rufen, dieses Revierrufen Ruxen nennt in der Jägersprache.
Das stimmt.
Fand ich interessant und habe mich gefragt, warum Ruxen? Warum Ruxen? Aber ich weiß es nicht.
Na, ich glaube, weil das ist eine Wort, das ist so eine Lautmalerei, das Ru wahrscheinlich in dem Wort Ruxen ist wichtig, weil viele sagen auch, Tauben machen Ru, 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 Ru.
So wird es also geschrieben.
Und deswegen wird das vielleicht davon abgewandelt sein. Aber ich glaube schon, dass es, weil du meintest, es ist immer gleich, die Abfolge ist gleich, diese fünf Silben, ist ganz wichtig, fünf Silben. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es verschiedene Töne, also Höhen gibt.
Ja.
Als du eben anfingst und es war, du da meintest, es sei zu hoch, da dachte ich, nee, es war gar nicht zu hoch. Es gibt schon wirklich auch höhere oder verschiedene auf jeden Fall. Das ist mir aufgefallen.
Ja. Ja, ich kann ja mal abspielen einmal, das machen wir doch immer gerne, damit jeder einmal eine wirkliche Ringeltaube sich anhören kann. Dafür muss ich kurz umschalten, aber oh well, einen Moment.
Ja, dabei haben wir das so gut nachgemacht, aber wir hören mal das Original.
So, das war's schon.
Jetzt hatte
jetzt noch nichts sagen. Ich muss mich noch mal umstellen hier. So geht es ja nicht. Einen Moment. Ja, aber da hat man ja auch gehört, das war wieder ein sehr volles Rufen in diesem Fall. Ne?
Aber auch ein sehr hohes, finde ich. War wirklich, aber sehr schön. Und jetzt muss ich dich mal fragen, man kann das ja noch so oft nachmachen. Wenn dann dieser Gesang ertönt, leibhaftig und wahrhaftig, was löst das bei dir aus? Was für Gefühle?
Also dieser Ruf, die Ringeltaube, deshalb war ich ja auch so geschockt, dass wir sie noch nicht gemacht haben, ist für mich ja auch ein absoluter Heimatruf. Also diese Ringeltaube, mit der bin ich aufgewachsen, wir haben ja hier einen Garten, wir haben einen großen Walnussbaum, da waren immer Ringeltauben drin, mein Vater hat sie versucht zu verscheuchen, weil er morgens nicht schlafen konnte.
Ja, weil sie so, hier auch. Ja? Also erzähle ich gleich, aber erzähl zu Ende bitte.
Mhm, ja, mein Vater, ich weiß noch ganz genau, wie mein Vater irgendwann runterkam, meinte, die Scheißvögel, und ich war jung, ne? Ich meinte, wie, ich kann nicht schlafen, da ist so eine fette Taube im Baum und die sind den ganzen Morgen am Rufen und so und so. Deswegen, ich weiß, und Für mich ist das ein sehr beruhigendes Geräusch, aber ja, für mich sind ja alle Vogellaute sehr beruhigend, aber dieses Geräusch auch. Und ich habe zu den Ringeltauben auch ein interessantes, natürlich liebevolles, interessante Beziehung, weil ja, ich finde sie auf der einen Seite, da können wir aber gleich nochmal drauf zurückkommen, ihr Erscheinen und ihr Verhalten, aber sie sind auf jeden Fall ein Vogel, der mich begleitet, eine Vogelart, die mich begleitet, seit ich klein bin. Also auch ja, wie die Amsel ein sehr heimisches Gefühl.
Und bei genau, dir? Ja, über das Aussehen können wir gleich natürlich sprechen, aber dieser Gesang, als ich ihn gerade wieder gehört habe, ich spreche jetzt mal von Gesang, obwohl sie kein Singvogel ist, aber interessanterweise steht in der Literatur immer Gesang und ich finde, es passt auch.
Ja, es ist ja total melodisch.
Ja, es ist total melodisch. Ja. Es ist wirklich melodisch, auf jeden Fall ja, ist es ein Gesang. Und gerade habe ich sie wieder gehört, heute Morgen ja auch vorm Fenster, aber es ist genau, was du sagst und es löst in mir eine Kindheitserinnerung natürlich aus, weil die wirklich häufig waren in dem Garten, in dem von unserem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, eine häufige Art, die auch sogar bei Regen singt. Ne? Also das habe ich auch oft, dass man jetzt, wo es Herbst wird, dass ich dieses Geräusch auch mit so Nieselregen verbinde, gar nicht irgendwie wie andere Arten, die bei bestem Wetter singen, sondern die Ringeltaube kann immer. Und ja, und dieses Frühmorgens, also das ist wirklich dieses, man liegt im Bett am Wochenende, vielleicht auch als Jugendlicher und war irgendwie auf einer Party oder so ja, und dann wird es ja im Sommer und wird es auch um 5 hell und dann auf einmal und es ist, und das, was dein Vater sagt, habe ich so noch nie empfunden natürlich, aber ich kenne viele, auch in Berlin, die um meine Vogelliebe wissen und irgendwann kommt immer dieses Thema, aber warum müssen die denn so früh und so laut? Und es ist leider das Süßeste, zumal genauso viele Leute, die das nicht mögen, glaube ich, wenn sie sich dafür geöffnet haben, auch anfangen, es zu mögen. Es ist also sehr, ich glaube, die Ringeltaube ist einfach sehr präsent. Und das finde ich toll, weil man kann an ihr viel lernen, man kann über die Vogelwelt mit ihr, auch ist ein guter Einstieg in die Vogelwelt. Und die brüten ja auch oft so, dass in so Hinterhöfen, also ich kenne ganz viele Leute, die haben vor dem Küchenfenster in Berlin dann so ein Taubennest und die fangen dann langsam an, eine Verbindung aufzubauen und das finde ich schön.
Das stimmt, die Ringeltaube ist auf jeden Fall ein Vogel, der in der Stadt und auf dem Land schön zu entdecken ist und zu beobachten. Und da möchte ich eine kleine Anekdote erzählen. Ja. Ich habe hier vor meinem Fenster ich habe eben extra geschaut, was das für ein Baum ist, eine Weißfichte wohl. wunderschön. Und ich sitze hier immer und arbeite. Und irgendwann, das war vor zwei Wochen würde ich sagen, sah ich dann ein Ringeltäubchen mit einem kleinen kahlen Ästchen ranfliegen und dachte, macht die jetzt noch ein Nest oder was? Und dann, ja, tatsächlich alle 2 Minuten ein neues kahles Ästchen gebracht und in diesen Baum sich dann reingedrückt, der wirklich super dicht ist. Man sieht gar nichts, also vom Nest sieht man gar nichts. Eigentlich der perfekte Baum für so eine Ringeltaube. Und ja, tatsächlich hat ein Pärchen hier, ich sag mal im Spätsommer, Ende August dann noch ein Nest gebaut und man konnte es wirklich super beobachten, auch wie die Ringeltaube kam und dann das Ästchen abgegeben hat und dann wurde es verarbeitet in den Ästen und es ist einfach schön, das zu sehen, weil die Taube ist ja auch ziemlich groß, ja die größte Taube in Europa auf jeden Fall und man kann die natürlich auch super beobachten.
Ja,
und das sind eben nah am Menschen und das war sehr süß, hat mich gefreut, dass ich sie gezogen habe.
Und man muss auch sagen, man kann sie auch gut beobachten, weil sie leider manchmal auch ein bisschen plump und nicht gerade versteckt lebt. Also so, ich finde, wenn eine Taube im Garten in der Nähe ist, dann merkt man das halt sofort. Das ist leider das Witzige daran.
Ja. Und das Anfliegen alleine, dass sie alle anderen Vögel so wegscheucht mit ihren riesen und dann kommt sie so an. Nee,
Und dann guckt sie so, hä? Also ja. Es ist einfach ganz toll. Und was auch, bevor ich es vergesse, was mir aufgefallen ist, es gibt ja diese Balzflüge.
Ja.
Und die finde ich, die haben mich als Kind, haben die mich schon fasziniert. Weil ich weiß noch, wie ich als Kind das gesehen habe und dachte, das ist ja krass, dieses Verhalten, dass die so in die Flügel klatschen. Und das hört man dann auch, wenn es richtig gut läuft.
Ja, ja.
Und dann gibt es diese ganz weite Wellenbewegung. Das heißt, sie lassen sich dann, wenn sie hoch, also am Höhepunkt sind ihres Fluges, lassen sie sich so runterfallen. Nicht wie Spechte, die ja auch in Wellen fliegen, die fliegen viel hektischer. Aber die machen das eben sehr ausgedehnter. Und da muss ich sagen, die fliegt schon sehr gut und sehr schön. Also von wegen, es ist irgendwie ein plumper, tollpatschiger Vogel. Nein. Also in der Luft kann die Ringeltaube, finde ich, sehr grazil wirken. Auf jeden Fall beeindruckend, finde ich.
Ja, total anmutig. Und ich glaube auch, dass sie auf dem Boden, wenn sie dann landet und also wirklich alle verscheucht hat mit ihren Flügeln, was ja bei Tauben eben, die hacken ja nicht, sondern die sind eher in Abwehrhaltung mit ihren Flügeln und nutzen die Flügel, um so ein bisschen Raum zu schaffen und sich zu wehren manchmal. Und dann sind alle weg und dann sitzt sie da so und dann kann man sie auch sehr, sehr schön beobachten, muss ich sagen. Aber, und manchmal, weiß ich, gibt es auch viele Leute, die sagen, die nerven, weil die verscheuchen alle und kacken ins Wasser rein und sind einfach plump und so. Aber wenn man sie sich wirklich mal anschaut, sind einfach wunderschöne Vögel. Ja. Und dieses Klatschen, muss ich auch sagen, das finde ich ja super interessant, dass wenn man sich mit Tauben beschäftigt und den verschiedenen Arten von Tauben, zu hören, dass man am Flug, also an den Flügeln hört, welche Taube das ist.
Ja.
Also zum Beispiel bei der Türkentaube, die hört sich total anders an als eine Ringeltaube, wenn die abfliegt. Oder ne? Ich weiß jetzt bei der Stadttaube nicht ganz genau, aber ich glaube sogar da wäre es so ein Mittelding. Aber die Ringeltaube hört man auf jeden Fall dieses Klatschen und dieses wirklich laute Abfliegen. Also man hört richtig, jetzt ist sie weggeflogen sozusagen.
Ja,
ne?
Genau. Und weil dann der ganze Baum wackelt und das halbe Nest runterfällt.
Richtig. Und der Wasserkrug fast zur Seite.
Genau. Ja. Bevor wir zum Aussehen kommen, möchte ich kurz noch einmal über den Gesang was sagen. Und zwar ist es so, dass es ja verschiedene Merksprüche gibt für verschiedene Vogelgesänge. Und viele tun sich schwer mit Türkentaube und Ringeltaube. Und das Einfachste ist eigentlich, dass die Türkentaube immer nur 4 Silben hat und die Ringeltaube hat 5 Silben. Ja? Und das ist wichtig. Und jetzt kommt der Merkspruch für die Ringeltaube. Die wird von vielen Leuten inzwischen deswegen auch Gudrun genannt, weil sie singt, hör gut zu, Gudrun. Hör gut zu, Gudrun.
Ja.
Hör. So, und das habe ich öfter schon gelesen und dann ging es auch manchmal darum, auch im Gespräch mit unseren Hörerinnen und Hörern, dass viele Leute in ihrer Ringeltaube oder ihren Ringeltauben, die täglich zu Besuch kommen, Namen geben. Und das macht man ja auch nicht mit jedem Spatz oder Stieglitz. Und das finde ich auch so toll, dass diese durch ihre Präsenz natürlich sie auch so eine Rolle einnehmen. Ach, guck mal, da ist wieder, da kommt wieder und dann irgendein Name. Das ist mir echt oft aufgefallen, dass Leute, so sehr viele Menschen diese Art auch hasst oder nicht mag, gibt es auf der anderen Seite immer Leute, die extrem ins Herz schließen und denen dann Namen geben. Und das finde ich ganz toll. Und da passt dieses Gudrun auch ganz gut dazu, finde ich.
Stimmt.
Und das ist ein super Name für eine Ringeltaube sowieso. Und es gibt auf jeden Fall auch ein schönes Buch, wo das auch genannt wird von dem Vogel Philipp. Den kennen ja auch viele. Ich bin zwar auch Philipp, aber nicht der Vogel Philipp. Und der hat ein schönes Buch rausgebracht, Vögel bestimmen mit den Ohren. Und da sind auch diese ganzen Merksprüche drin. Und der spricht auch von hör gut zu, Gudrun. So, jetzt habt ihr es euch für immer gemerkt. Weil ich hatte auch anfänglich hier Probleme, Türkentaube und Ringeltaube zu unterscheiden. Aber die Türkentaube macht eben immer eher du, 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 irgendwie sowas. Und nicht so, eben nicht 5 Silben, sondern 4. Genau.
Ja, cool. Ich glaube, das hat uns auch auf jeden Fall, ein, zwei haben uns das auch geschrieben in der E-Mail.
Genau, genau. Das ist
good to know.
Gudrun also.
Gudrun.
Genau. So, Jetzt gehen wir mal vom Gesang weg, oder wie auch immer, wir können das auch vielleicht wieder aufgreifen, aber wir wollen oder wir müssen über das Aussehen sprechen von dieser unterschätzten Art, muss man ganz klar sagen, weil also man wird ja bei der Ringeltaube, gibt es ja tausend Dinge zu besprechen, aber ich glaube, es gibt wenig Menschen, die sagen würden, das Aussehen ist das Allerschönste an ihr, und ich muss sagen, sobald man sich mit ihr beschäftigt und sie anschaut, es ist das Allerschönste.
Ja, super schön.
Also ja. Diese Farben. Erzähl du mal, wie findest du es? Hässlich?
Ich finde es mega hässlich oder überhaupt ekelhaft und widerwärtig.
Jetzt nein, erzähl mal.
Ja, also ich habe ja eine gute Kamera und mein Freund hat da so eine Futterstelle und da kommen jedes Jahr Ringeltäubchen hin und die sind, wie gesagt, groß. Größer als die anderen Singvögel, die kommen. Und deswegen komme ich mit meiner Kamera immer sehr schön nah dran und habe sie mir gut anschauen können, ohne jetzt die biologische, das Fachvokabular nutzen zu können, muss ich sagen. Was ich sehr, sehr schön finde, ist diese Halspartie. Das sind so Federn, die dann nicht mehr glatt sind, sondern wie so Wellen.
Also ich kann ja, wie das, Schuppen.
Ja, wie so Schuppen an der Seite sind.
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Das ist super auffällig, finde ich. Sie sind dann in dieser Partie auch weiß gefärbt. Das ist dann der sogenannte Ringel, würde ich mir vorstellen, warum sie Ringeltaube heißt.
Ja. Ne?
Und dann die Augen. Also die Augen sind, also das ist ja, was ich an der Ringeltaube eigentlich am meisten liebe, sind die Augen. Diese großen Äugelchen mit dieser schwarzen Pupille, die manchmal leicht verrückt guckt, weil dann die Pupille vielleicht so weit nach vorne ist oder so. Und also das ist wirklich, das liebe ich an den Ringeltauben, sind die Augen. Und die sind so, ich würde mal sagen, gelblich umrandet. Und dann vorne diesen Wulst, der zu dem, ist das ein Wulst, also der zum Schnabel hingeht. Das ist sowas für mich. Und dann dieser kleine Kopf mit diesem großen Körper. Das macht für mich die Ringeltaube aus.
So, ja, auf jeden Fall. Angucke. Und man muss mal diesen Farbverlauf sich genauer angucken. Also dieses abgesetzte Weiß am Hals, also der Ringel, wo sie ihren Namen her hat. Und dann aber diese Farbverläufe. Also sie ist ja am Bauch eher so wie eine Türkentaube, dieses, was wir in der Folge schon besprochen haben, dieses unfassbar schöne Pastell, rosa-grau.
Lila-grau, rosa,
Etwas, das man gar nicht richtig beschreiben oder fassen kann. Mhm. Also und das wird etwas höher Richtung Kopf auch intensiver. Da geht das manchmal richtig in so ein, lila, wie du gesagt hast, finde ich. Also wirklich sehr, sehr wunderschön. Oder Flieder. Ich würde sagen, so ein helles Flieder ist das. Und dann dieses Taubenblau am Kopf, unglaublich, also wirklich auch so ein wunderschöner Farbton. Ja, und die Füßchen und der Schnabel sind ja fast rot, auf jeden Fall zur Balzzeit und zur Paarungszeit. Und das ist schon, also da muss sie sich nicht verstecken gegenüber anderen Arten.
Sie muss sich
nicht
verstecken.
Nee, tut sie auch nicht.
Tut sie nicht und muss sie auch nicht.
Ja, tut sie auch nicht. Im Gegenteil. Nein. Nee, und das finde ich wirklich einfach wahnsinnig, wahnsinnig schön. Ja. Und sie ist von ihrer Statur her und so einfach das, der Prototyp einer Taube. Mhm. Kleiner Kopf und dann diese Füßchen und dann, wie sie auch gehen, ist ja auch so typisch Taube.
Ja, ja.
Also,
Crazy Eyes Taube.
Ja, ja. Die sind wirklich crazy manchmal, die Augen. Das stimmt. Das ist mir jetzt auch, als ich mir ein paar Bilder angeguckt habe, nochmal extrem aufgefallen.
Ja, und ich glaube, wir hatten damals auch über, es waren dann Stadttauben, hier in Köln habe ich drüber geredet, bei mir an der Futterstelle, wie die Taube und die Sittiche sich hier, es war ja das zum Schreien, wie die sich gestritten haben, der Sittich immer am Versuchen, am Hacken und die Taube immer mit ihren Flügeln völlig stoisch. Und dieses Stoische hat eben auch die Ringeltaube. Es ist also typisch Taube da sitzend und auch wenn man näher kommt, erstmal so sitzend und dann guckend und dann irgendwann eben am Abfliegen. Aber ja, einfach ein ständiger Begleiter. Das ist wirklich, das Schönste. Und was ich jetzt Neues erfahren habe oder gelesen habe bei meiner Vorrecherche für diese Folge war, dass es dann doch ein vegetarischer oder pflanzlich fressender Vogel ist. Ich dachte, dass es doch, also dass sie eben alles frisst. Tut sie auch ab und an, aber eigentlich ernähren sich die Ringeltauben nur pflanzlich. Und das war mir nicht so bewusst.
Und das Krasse daran ist, wir sagen ja auf unseren Lesungen immer hier und auch im Podcast, großes Insektensterben und alle Vögel brauchen Insekten und zur Brutzeit brauchen wirklich alle Vögel Insekten.
Ja, alle.
Ich nehme uns gerade selber ein bisschen auf den Arm. Und das stimmt eben nicht. Und ich ist mir bewusst, dass manche, also dass auch Greifvögel und so keine Insekten brauchen. Aber wir reden ja immer über die Proteine und alle brauchen diese Insekten. Mhm. Und die Ringeltaube, die frisst auch mal ein Insekt, wenn es ihr vor die Füße fällt, auf jeden Fall. Das habe ich auch nachgelesen. Aber, und das ist wirklich einzigartig, dass die das kann oder dass Tauben das können, die produzieren ja diese sogenannte Kropfmilch. Klingt ein bisschen eklig. Ja. Aber das ist das, was die Jungvögel kriegen. Das heißt, das ist so eine Art Vorverdauung. Ja. Und die fressen also nicht, die fressen also ihre Körner, auch zur Brutzeit. Dann gibt es diese Vorverdauung und dann werden die Jungvögel mit dieser Kropfmilch gefüttert. Und da muss irgendwas, ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, ich hatte auch immer eine sehr schlechte Note in Chemie, irgendwas muss aber durch diesen Prozess freigesetzt werden, dass das quasi auch ausreichend Proteine hat für die. Mhm. Und finde ich super spannend und das führt auch dazu, und das ist auch echt einzigartig, dass sie jetzt auch noch brüten kann, was du eben erzählt hast. Dass sie also auch in Zeiten, wo es nicht so viele Insekten gibt, noch eine Brut machen haben kann. Und das ist natürlich schon evolutionär auch eine sehr gute Leistung.
Ein großer Vorteil gegenüber anderen Vögeln, absolut.
Genau.
Ja, genau. Das habe ich auch jetzt gelernt, fand ich sehr interessant. Nach und nach wird dann immer mehr ein bisschen auch pflanzliche Nahrung gegeben den Jungtieren. Aber ja, das war mir so nicht bewusst. Und auch interessant, dieser Vogel, der ja einer der größten Vögel ist, hier an den Futterstellen in unseren Gärten und auch auf dem Land, also von den Singvögeln sozusagen, wenn man sie so nennen darf jetzt im Allgemeinen, dass genau dieser Vogel eben keine Insekten ist, wie jetzt so ein Elefant, wo man ja auch immer denkt, das sind ja die größten, die müssen doch, nee, es ist also tatsächlich so, dass die größten ihrer Art dann doch vegetarisch leben sozusagen. Fand ich sehr interessant.
Und es ist eben auch, die Ringeltaube ist ja auch eine häufige Vogelart, auch bei uns, also eine gehört zu den 10 häufigsten ungefähr, die bei uns vorkommen in Deutschland. Und das sieht man ja auch daran so ein bisschen, dass sie da einen Weg gefunden hat, flexibel zu sein und einfach auch, wenn du nicht nur zu einer bestimmten Jahreszeit auf ein bestimmtes Insekt angewiesen bist, hast du eben Vorteile. Und das ist absolut bei ihr so. Und dann habe ich früher als Kind immer gedacht, aber die legen ja nur 2 Eier, also Tauben legen ja eigentlich immer nur 2 Eier, auch Stadttauben und so weiter. Ja, aber wenn du das 6-mal im Jahr machst, dann, oder wie auch immer. Also ich habe gelesen...
6-mal im Jahr?
Nein, 6-mal im Jahr ist selten, aber 4-mal kommt bei Ringeltauben nicht selten vor.
Ne? Krass. Ach, ich dachte so 2-3-mal.
Also ich habe heute nochmal nachgelesen, 4-mal kommt auf jeden Fall vor und kommt auch immer darauf an, wenn ein Gelege zerstört wird. Das passiert auch häufig, dass eben Krähen, vor allem Krähen finden oft diese Nester, weil ich meine, wenn wir Menschen schon sehen, wo die bauen und was da abgeht, da hat die Krähe das schon zum 10. Mal gesehen. Ja, deswegen ist das ja auch logisch. Das heißt, das ist eben auch interessant, finde ich, dass das für die Ringeltauben offenbar in der Evolution gut funktioniert hat, zu sagen, wir brüten öfter im Jahr, dafür immer 2 Eier, als irgendwie so wie der Fasan, keine Ahnung, einmal, aber dann 20 Eier. Ist ja interessant.
Ja. Also ich habe hier im Garten übrigens in Köln Stadt, aber im Grünen sozusagen schon auch, seit ich lebe, 4-5 Mal den Habicht gesehen, der sich erwachsene Ringeltaube geholt hat und hier saß und die gemütlich gerupft hat.
Ja.
Das ist also auch wieder, auch in der Stadt und bestimmt auch auf dem Land, ein Ding, die müssen natürlich dann, oder haben vielleicht dann auch nicht so ein großes Problem, eine neue Partnerin, einen neuen Partner zu finden, wenn sie dann wieder neu in eine Verbindung gehen. Was sie ja eigentlich auszeichnet, also wenn man mal sieht, wie die sich dann, also das ist wirklich das Allerschönste, das habe ich auch mal aufgenommen, ich hoffe, ich finde das nochmal, wie die sich dann pflegen und picken und ich sag mal, massieren und sich liebkosen, das ist ja das Allersüßeste, wenn die dann zusammensitzen, typisch Taube natürlich, aber sich dann gegenseitig so lieb haben, das ist also...
Am Hals, das ist
am
so
Hals
schön.
Und dieses, immer so am...
Also so knabbern.
Stundenlang. Ja. Wirklich
finde ich auch. Und zwischendurch immer noch so ein Geräusch manchmal machen. Aber das finde ich auch wirklich...
Das Leise.
Ja, so ein ja, das ist wirklich... Ja, das
ja
ist,
die
auch,
machen...
So doch, die machen manchmal so ein Geräusch.
Ja, wirklich.
Ja.
Oh Mann. Ja,
nein, das ist wirklich schön. Zauberhaft. Zauberhaft ist das... Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen, weiß ich nicht. Ach so, doch, ich habe gelesen, ist auf jeden Fall der Hauptfeind. Also das schon.
Ja.
Und dann gibt es auch noch andere Greifvögel. Genau, aber das habe ich auch schon gesehen. Und ich glaube, dass die Tauben tatsächlich, die haben ja so eine saisonale Ehe. Nee, Ehe ist das falsche Wort. Wie heißt denn das nochmal? Egal, die sind
Paarung,
nicht
eine Paarung.
Die sind also eigentlich für die Saison miteinander. Und wenn sie dann im nächsten Jahr suchen sie sich wieder ein neues. Also es ist jetzt nicht, dass sie
oder bleiben zusammen, wenn alles gut klappt und sie sind erfolgreich, bleiben sie auch gerne nochmal zusammen.
Genau. Und die können ja auch alt werden, aber da sie in der Nahrungskette recht weit unten stehen, werden sie es häufig gar nicht so sehr. Ne? Deswegen ist, glaube ich, diese Flexibilität auch relativ wichtig für diese Art.
Ich möchte ganz kurz was sagen.
Ja.
Während wir gerade diesen Podcast machen, ist gerade eine Ringeltaube hier auf dem Ast vor mir und sitzt jetzt hier. Ist das nicht schön?
Das ist wunderschön.
Nein, wirklich, dass wir so einen Podcast machen und ich schaue raus und jetzt sitzt sie da und guckt runter und jetzt fliegt sie in den Baum rein, von dem ich eben erzählt habe.
Ach, wie schön. Vielleicht sitzt da ja schon jemand auf den Eiern.
Ja, und sie ist auch nicht reingeflogen. Sie ist im letzten Moment rechts runter auf den Boden. Ist auch egal. Okay, Entschuldigung. Ich wollte es nur
mal kurz erzählen. Nein, ist doch super. Und übrigens wechseln sich auch Männchen und Weibchen beim Brüten ab. Das habe ich auch gelernt, was ich auch sehr sympathisch finde. Also gerade in der heutigen Zeit muss man das ja mal betonen, dass das jetzt irgendwie, dass sich da beide gleichberechtigt drum kümmern, finde ich auch finde ich sehr sympathisch. Und eine Sache, die ich noch gelernt habe, also wirklich, was heißt gelernt? Ich habe es mir natürlich gedacht, aber viele unserer Ringeltauben sind Zugvögel. Es sind tatsächlich, also es kommt darauf an, wo in Deutschland, wir haben da auch so eine Ost-West-Teilung, aber selbst im Westen ist die Hälfte, also bei euch, zieht die Hälfte immer noch im Herbst Richtung Frankreich rüber. Also ein bisschen, nicht weit, aber weil wir ja immer denken, das sind alle Vögel, die bei uns im Winter sind auch, also sind Standvögel, ja, das ist immer nur so zur Hälfte richtig, weil es kann gut sein, dass die Ringeltaube, die ihr im Winter beobachtet, eine ist, die eigentlich aus Schweden kommt und die sozusagen zu uns gezogen sind. Und das ist bei den Ringeltauben der Fall, dass sie große Schwärme im Herbst bilden. Im Oktober kann man die auch oft sehen, wenn das Wetter passt, nach längeren Regentagen sowieso, dann wird gemeinsam zu Hunderten Richtung Süden gezogen oder Südwesten.
Ja, super. Wusste ich nämlich auch nicht. Das finde ich ja auch so interessant. Also ich dachte immer, es sind absolute Standvögel. Aber ja, tatsächlich, wie du schon sagst, irre. Das muss man sich mal... Also für jeden, der sich dann abfuckt über muss man überlegen, dass diese Vögel, was die für eine Strecke hinter sich lassen.
Ja.
Nach West, weiß ich nicht, an die Atlantikküste jetzt von hier aus zum Beispiel und so. Ja, finde ich ja immer wieder irre und sage ich ja auch in jeder Podcast-Folge, wie toll ich das finde.
Und in Skandinavien sind sie eben wirklich Sommervögel, ne? Also das ist, muss man sagen, für die ist das, was ich ja auch immer interessant finde, auf den Blick, den wir auf Vögel haben, für die ist das ein Vogel, der weg ist im Winter und dann kommt er im Frühling wieder. Also auch irgendwie natürlich nochmal ganz andere Gefühle müssen da ja mit im Spiel sein. Mhm. Liegt aber eben auch daran, wenn du eine geschlossene Schneedecke hast, dann findet die arme Taube auch einfach überhaupt kein Körnchen mehr, ne? Das ist einfach so. Und da hat man eben in Südwestfrankreich noch ein bisschen größere Chancen. Und und ich freue mich auf jeden Fall schon auch auf diese, mit diesem Wissen jetzt, werde ich diese Schwärme nochmal ganz anders angucken, weil es ist mir schon immer aufgefallen, dass im Oktober große Taubenschwärme unterwegs sind, auf den Feldern bei uns, ne, auf den Äckern. Es gibt ja auch jetzt zum Beispiel, wird ja auch oft was eingesät, eingepflanzt, was quasi über den Winter wächst. Da gibt es auch Raps, es gibt andere Winterkulturen, die quasi über den Winter schon mal in der Erde sind. Da, und da sitzen zum Beispiel die Kraniche gerne dran, aber auch die Tauben. Da wird also dann auch schon ja, gegessen und gefressen. Und das finde ich bei den Ringeltauben ist mir das natürlich immer aufgefallen, dass da große Schwärme unterwegs sind. Ich dachte aber, die ziehen so hin und her und gucken mal hier, mal da. Ich wusste nicht, dass wir wirklich Überwinterungsgebiet sind für sehr viele nordeuropäische Ringeltauben. Das ist doch schön.
Ja, genau, finde ich auch. Und was ich auch immer, wie, jetzt fliegt sie hier rum, unglaublich. Was ich auch immer, was heißt unglaublich, ist überhaupt nicht unglaublich, weil sie immer hier rumfliegt. Aber aber es ist einfach so schön, über etwas zu reden. Möchte ich jetzt mal so im Allgemeinen sagen, was ich so liebe an der Vogelwelt, ne, was wir auch oft schon erwähnt haben, dass wir über etwas reden, was uns immer umgibt. Und wenn ich jetzt hier mit dir sitze, ist irgendwie rührend, dass wir über ein Tier reden, was hier jetzt gerade vor meiner Nase rumfliegt und mit mir lebt sozusagen, neben mir lebt. Und das rührt mich. Und das wollte ich nur noch mal kurz sagen.
Genau. Und jetzt habe ich noch einen interessanten Fakt, beziehungsweise möchte ich kurz über den Namen reden, wenn ich darf.
Ich bitte drum.
Wie ihr alle wisst, ich mag ja alte Vogelnamen, weil die oft sehr viel was aussagen über diese Art, über ihr Verhalten und natürlich, weil sie über das Verhältnis Mensch-Vogel viel aussagen, weil die Menschen geben ja den Dingen nur Namen, wenn sie sie beobachten, vielleicht sogar, wenn sie sie mögen. Und das finde ich immer toll. Interessant, dass sich Ringeltaube durchgesetzt hat. Sie wird ganz oft auch als große Wildtaube bezeichnet oder wurde, um sie eben auch von der Stadttaube abzugrenzen. Aber sie hieß früher auch Waldtaube, große Holztaube, Kohltaube. Und das ist das, was ich gerade meinte mit dem Raps, denke ich, dass sie da vielleicht im Herbst dran nascht. Und auch Pfundtaube, weil sie genau ein Pfund wiegt, 500 Gramm.
Ach, wie interessant.
Ja. Das finde ich auch spannend.
Das macht natürlich auch wieder Sinn, wenn man überlegt, dass diese Taube natürlich auch oft und stark bejagt wurde.
Genau. Und das macht Sinn, weil sie einfach natürlich auch im Herbst, sie wird immer noch im Winter auch bejagt. Also ich glaube, das ist auch auf dem Zug.
Auch vor allen Dingen in NRW,
by the way. Ja. Und in Frankreich auch. Also da, wo sie hinziehen, werden sie auch bejagt. In Frankreich hat aber auch die Küche nach wie vor ein ganz anderes Verhältnis zur Taube. Also Taube ist in der französischen Küche eine Delikatesse. Ja. Und bei uns ja eher nicht. Ich weiß nicht, egal ob man jetzt Vögel liebt oder Vegetarier ist oder was auch immer, dass jetzt Taube auf einer Restaurantkarte erstmal eher ungewöhnlich wäre bei uns und in Frankreich überhaupt nicht. Ne? Und es ist natürlich jetzt mal auf die Menschheitsgeschichte geguckt, logisch, das ist ja ein großer Vogel, der sehr viel Fleisch hat. Mhm. Wenn man überlegt hat, dass die früher ja auch irgendwelche kleinen Vögelchen wir müssen nicht mal über Ortolan und Lerchen reden, oder immer noch Rotkehlchen gegessen haben, ist natürlich so eine Taube, die dann wahrscheinlich auch noch recht gut jagdbar war, ein gefundenes Fressen, ja, auf jeden Fall.
Ja, natürlich.
Und deswegen hat sie eben auch diese Jäger, ist sie in der Jägersprache auch, hat sie auch einen Einzug gehalten. Und ich glaube, dieses Pfundtaube kommt bestimmt auch daher, kann ich mir vorstellen.
Absolut. Ja, genau. Und da kommt ja auch, wenn man in die Kunst geht, die meisten Malereien, die man über diese Tiere findet, aus den, ich sag mal, 1900, 1800, sind meistens alles Stillleben mit toten Vögeln, die gejagt wurden sozusagen. Da ist
stimmt.
Die Taube auf jeden Fall für bekannt in der Kunstwelt, würde ich sagen. Stillleben.
Sie war eben auch an den ganzen Höfen und so einfach ein ganz großes, wichtiges Nahrungsmittel. Ne? Also ich glaube, es gab richtig große Taubenjagden, weil diese Schwärme ja auch, die konnte man gut auskundschaften und dann konnte man die einfach oder kann man die gut jagen. So.
Ich denke auch, dass die angefüttert werden bis heute hier und da.
Ja, das kann sein. Ja. Einen interessanten Fakt noch, und dann können wir, glaube ich, auch ruhig bei der Kultur bleiben, oder?
Gerne.
Aber einen interessanten Fakt noch, den ich allen erzählen möchte, damit ihr auch gewappnet seid, wenn Leute mal wieder sagen, Tauben sind doof und was die noch alles so Schönes können, erzähle ich euch jetzt. Und zwar, ist dir mal aufgefallen, wie Tauben trinken?
Ja, die trinken auf jeden Fall. Also Ringeltauben, also ich werde jetzt bestimmt nicht das sagen, was du denkst, aber Ringeltauben ist mir aufgefallen, trinken sehr viel. Sind auf jeden Fall Vögel, die sehr viel an der Wasserstelle sind. Und nee, also ich weiß jetzt nicht genau,
ja, dann was du erzähl meinst, ich
aber den Kopf eben heben. Sag mal, ja.
Ja, eben nicht heben, pass auf. Also sie heben, sie heben ihn irgendwann wieder. Aber alle anderen Vögel müssen den Kopf heben. Sie nehmen also einen Schluck Wasser in den Schnabel, machen den Kopf hoch und dann sieht man manchmal ganz süß so gluck, gluck, gluck. Dann sozusagen geht's nach hinten. Das machen auch meine Hühner so, das machen die Spatzen so, die auf der Terrasse bei mir täglich trinken kommen. Und Tauben sind die einzigen bei uns, die das sogenannte Saugtrinken beherrschen. Das heißt, sie können den Kopf unten lassen und saugen das Wasser ein. So. Und das es hat vor allem Vorteile, weil sie dadurch auch an kleineren Wasserstellen trinken können. Weil wenn das Wasser zu flach ist, dann können natürlich die anderen Vögel gar nicht ihren Schnabel voll machen. Und die können richtig saugen. Und ich habe schon mal Tauben beobachtet, die tatsächlich, man glaubt es nicht, aber in der Mitte eines Gewässers gelandet sind, mit den Flügeln schlagen, dass sie nicht untergehen und währenddessen ganz schnell was einsaugen. Das sind so 5 Sekunden und dann fliegen sie wieder weg. Total krass. Also da sind Tauben auch den anderen Vogelarten voraus. Ja. Und da gibt es verschiedene Forschungen zu, ob sich das irgendwann mal abgespalten hat, ob andere Arten, warum manche Arten das können, andere nicht. Da ist man sich noch in der Forschung uneinig, wann das passiert ist. Genau, aber es ist auch so, dass beim Saugtrinken angeblich das Risiko sinkt, von Greifvögeln geschlagen zu werden, weil es schneller geht. Also du kannst schnell saugen, hast mehr Fassungsvermögen in dem Sinne, als wenn du jeden Schluck erstmal so hochnehmen musst. Genau.
Ja, und du kannst mit den Crazy Eyes währenddessen auch gucken, was um dich herum passiert.
Genau, ja, und dein Eindruck, was du gesagt hast, dass sie viel trinken, rührt, glaube ich, daher, dass sie eben, wenn sie sich ungestört fühlen, sitzen sie eben an der Pfütze und saugen ganz lange, weil sie dann auch wissen, jetzt habe ich erstmal Ruhe.
Ja, nein, ich glaube, das ist tatsächlich so. Deshalb, deshalb sitzen sie ja und wirken ungestört, auf jeden Fall sind sie ja da im geschützten Raum eher. Ja, sehr gut. Ich mache mal weiter hier. Es gibt ja über Tauben, hat ja eben mit der Kunst schon erwähnt, viele Malereien und auch in der Musik viele Songs über Pigeons und The Wood Pigeon, das ist die Ringeltaube im Englischen, gibt es auch. Ich habe da ein paar Lieder auf unsere Playlist, Gut zu Vögeln Playlist draufgepackt. Ich habe mich entschieden, diesmal einen Song von dem Album Red Rose Speedway zu spielen. Und zwar ist es die Gruppe Wings. Und ich kannte die davor auch nicht. Das ist nämlich Paul McCartney gewesen in den 70ern mit seiner Frau Linda McCartney, die damals noch am Leben war. Ich hatte das, glaube ich, auch schon mal erzählt. Sie war eine Veganerin für ihre Zeit weit voraus, eine Tierschützerin, die sich sehr für Tiere eingesetzt hat, und Paul McCartney ist ja auch seit den 70ern ein Tierschützer und Veganer und versucht da auch wirklich viel zu verändern. Und die haben auf diesem Red Rose Speedway, was ich glaube in 73 erschienen ist in den USA, einen Song, und den würde ich jetzt mal abspielen gleich. Der heißt nämlich Single Pigeon. Aha. Wie süß finde.
Ja,
die
schön.
Einzelne Taube. Und ich habe ihn auch noch nicht oft gehört. Ich hoffe, er ist gut und ich spiele euch jetzt nicht irgendwas ganz Dramatisches vor. Aber enjoy. Und wir hören uns ganz bald, Philipp. Und
ja, wollen wir noch ziehen oder hast du deinen?
Ach ja, stimmt. Nee, die ist hier. Einen Moment, wir ziehen.
Ich weiß gar nicht, was da drin steht, aber was noch drin liegt an Vögeln.
Es sind nicht mehr so viele, wir müssen nachfüllen.
Genau, ich kann ja in der Zeit auch mal kurz sagen, wir haben eine E-Mail-Adresse, die heißt vögel@loopfilm.de, und da könnt ihr uns auch schreiben, sowieso, und auch gerne euch Vögel wünschen. Aber peinlich ist es, wenn ihr euch Vögel wünscht, die wir schon gemacht haben. Das zeigt uns nämlich, dass ihr überhaupt nicht zuhört. Also nein, aber wer hätte das gedacht, dass wir die Ringeltaube noch nicht hatten?
Nee, irre.
Also meldet euch gerne mit Ideen und wir gehen ja irgendwann auch langsam auf die 100 zu. Wir brauchen langsam wieder gute Ideen für Vogelarten, aber ich sag mal so, ein paar sind noch in der Pipeline. Aber ich habe keine Ahnung, welche jetzt noch in der Dose sind, wirklich nicht.
Ich auch nicht. Sag mal, stopp.
Ja, stopp.
Trauerschnäpper.
Der Trauerschnäpper ist eine sehr schöne Vogelart. Interessant. Leider schon Richtung Süden unterwegs. Aber das machen wir.
Ja, warum nicht? Trauerschnäpper, interessant. Da werde ich auch mich so ein bisschen weiterbilden, weil ich persönlich glaube, bin noch nicht gesehen.
Du wirst ihn nächstes Frühjahr sehen.
Wird sich zeigen.
Du wirst ihn nächstes Frühjahr sehen, weil wenn du dich, ich habe ihn auch ganz viele Jahre nicht gesehen und jetzt in diesem Jahr und im vorletzten und letzten Jahr habe ich ihn sehr häufig gesehen. Wenn du dich einmal damit befasst hast. Der Gesang ist schwierig, wenn du ihn hörst. Du wirst ihn in der Eifel sehen. Das kriegen wir.
Okay, da freue ich mich drauf. Okay, gut, dann spiele ich jetzt Single Pigeon. Wir sehen uns ganz bald für den Trauerschnäpper und machtet alle Jod. Ja. Habt eine schöne Woche und alles Liebe.
Und freut euch, wenn ihr hört.
So, tschüss.
Tschüss.
Single pigeon through the railings, did she throw you out? Sunday morning fight about Saturday night. A single seagull gliding over Regent's Park. Me too.